Die Schreibenden von Anja Görz.
Und wir sind heute in Hamburg. Ein kleines Hotelzimmer ist zu unserem Podcast-Studio geworden. Zum Glück waren zwei Sessel vorhanden und Simone Buchholz ist zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, liebe
Und
Anja.
Wie immer geht's los mit einem kurzen Lebenslauf. Simone Buchholz, geboren am 10. März 1972 in Hanau, aufgewachsen im Spessart. Da muss die Frage gestattet sein, hast du dich je gefühlt wie Lilo Pulver? Die Älteren werden sich noch erinnern an den Film.
Nee, ich war immer eher Team Charles Thompson oder Carlos Thompson oder wie er hieß, also dieser Schauspieler, der mit Lilo Pulver zusammen in diesem Film gespielt hat. Ich war immer sehr verknallt in den...
Inzwischen... verheiratet mit Sohn und lebt auf St. Pauli. St. Pauli wird noch eine Rolle spielen in diesem Gespräch. Und dass du richtig norddeutsch bist, das kann man auch auf deinem Twitter-Profil sehen, denn da heißt du Ohne Klippo. Ich weiß gar nicht, ob es das im Süden überhaupt gibt. Weißt du das?
Doch, bei uns hieß das auch Klippo, meine ich.
Also Klippo, für die, die es nicht kennen, nicht wenn man ich Tick weiß. Spielt.
Und, ja, man Ticken spielt.
Und einer läuft hinter einem her und man kann nicht mehr, dann kann man sagen Klippo.
Klippo.
Und dann darf man nicht abgeben.
Genau, und wenn Ohne Klippo ist, dann gibt es halt diesen Moment des Verschnaufens genau. Nicht. Das fand ich ganz schön. Ich habe aber auch gehört, dass es im Norden eigentlich heißt, das Mi. Also das hier in Hamburg zum Beispiel, ja. Zumindest wenn du Ticken spielst und dann, wo man sich freischlägt, also am Klippo eigentlich, ist das Mi.
Philosophie und Literatur hast du in Würzburg studiert, nicht bis zum Ende. Mhm. Aber warum diese Fächer? Literatur erschließt sich natürlich aus heutiger Sicht, aber Philosophie, gab es da jemanden, der das angeregt hat? Gab es jemanden, den du kanntest oder war das?
Ja, ich habe nach dem Abi erstmal gekellnert ein Jahr, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann hat mein Vater, der damals in einer großen Druckerei gearbeitet hat, mir ein Praktikum in der Lokalzeitungsredaktion besorgt, weil er gesagt hat, ich habe dich nicht auf die Schule geschickt, damit du jetzt kellnerst. Und da in dieser Lokalzeitungsredaktion habe ich mich in einen Redakteur verliebt und der hatte Philosophie studiert. Und ich glaube, es war eher so ein, ich wollte dem irgendwie nacheifern und der hat mich einfach mit Büchern versorgt und hat gesagt, hier, ich glaube, das interessiert dich. Ich glaube, das wäre was für dich. Und dann habe ich da auch ganz schnell Blut geleckt und bin heute immer noch so ein bisschen traurig, dass ich das Studium nicht zu Ende gemacht habe. Nicht, weil ich keinen Abschluss habe. Das ist ja irgendwie wurscht für das, was ich heute mache, aber weil das schon ein tolles Studium war und ich wahnsinnig viel gelernt habe über verschiedene Arten zu denken und die Möglichkeiten, viele verschiedene Perspektiven einzunehmen und wie wichtig das ist, nicht nur fürs Schreiben, sondern auch fürs Lesen. Und ich hätte es einfach gern länger gemacht als diese 4 Jahre, in denen man damals gerade mal bis zur Zwischenprüfung kommt. Heute ist man ja fertig nach 4 Jahren.
Aber würdest du sagen, das hilft dir heute noch, dieses verschiedene Perspektiven? Ist das was, worauf du zurückgreifen
Total.
Kannst jetzt beim Schreiben?
Ja. Also ich habe damals gemerkt, im Studium, oh, das liegt mir. Das ist was ich gerne mache, mir ein Problem aus verschiedenen Ecken, also mich einfach woanders hinstellen und mir das dann angucken. Und das benutze ich heute noch sehr stark, wenn ich verschiedene Perspektiven einnehme beim Schreiben, verschiedene Erzählperspektiven oder Tonfälle von Figuren. Ich mochte das auch von Anfang an sehr gern. Da hatte ich sowas gefunden, es lag mir viel mehr als das Literaturstudium zum Beispiel. Was halt auch so Laberclubs waren, das fand ich geil.
Aber Journalistin bist du ja. Was du zu Ende gemacht hast, ist die Henri-Nannen-Schule in Hamburg, die aber auf deinem Lebenslauf auf der Internetseite gar nicht steht. Oder ich habe nicht richtig geguckt.
Steht
ist dir
ja
das nicht
drauf.
Wichtig?
Ja, ich finde, man muss sich sowas
ja
nicht...
Das ist ja schon eine renommierte Schule.
Ja, aber es ist ja auch so ein bisschen Angeberei, wenn man das immer so behauptet, dass man das... Was heißt behauptet? Das stimmt ja sogar, aber... Ach, ich glaube, vielleicht unterscheidet ich mich da auch ein bisschen von, also ich habe Kollegen, die waren mit mir auf der Henri-Nannen-Schule, die sagen das im ersten Satz, wenn sie sich jemandem vorstellen.
Noch vor dem Namen.
Genau, hallo, Henri-Nannen-Schule, 23. Lehrgang. Ich fand das immer so ein bisschen, warum, das ist ja, das definiert mich ja nicht. Also super, ich bin der Henri-Nannen-Schule sehr dankbar, dass sie mich zur Journalistin ausgebildet haben. Und ich habe da auch viel gelernt, aber es ist ja nichts, was mich irgendwie ausmacht.
Wir gucken mal, was auf der Internetseite steht. Ich habe es mal abgeschrieben. Ich erzähle von der Liebe, vom Tod und vom Fußball. Ich mag Neapel, Tahiti, St. Petersburg und im Grunde auch Brooklyn, aber ich wohne in Hamburg, vor allem wegen des Wetters. So, jetzt habe ich nachgeguckt. Der Deutsche Wetterdienst zählt sowohl für Hamburg als auch für München durchschnittlich 133 Regentage im Jahr, also unentschieden Nord-Süd. Mhm. 970 Liter pro Jahr und Quadratmeter in München, in Hamburg nur 770.
Yeah,
also
well.
Schon weniger. Also eigentlich yeah. wäre dann München die Stadt da. meines Herzens.
Ich habe ja nicht geschrieben wegen des schlechten Wetters, sondern wegen des Wetters. Und damit meine ich ja sowas wie Wind, Wolken. Also Wetter ist ja immer was Lebendiges, was Bewegtes.
Was auch in Hamburg natürlich besonders lebendig ist.
Ja, das ist toll. Man muss in Hamburg andauernd in den Himmel schauen und gucken, was da passiert. Die Möwen machen so Sturzflug und so und die Wolken ziehen und man ist verloren, wenn man das nicht im Auge hat oder im Blick hat da oben, wenn man das nicht, um Gottes Willen, niemand soll das Wetter im Auge haben. Also man ist verloren, wenn man das Wetter nicht im Blick hat, weil das sagt einem immer ganz genau, da oben dieser Himmel, was jetzt gleich von der Seite kommt und von vorne und von hinten und von oben. Und das ist, ich mag das sehr gern. Ich mag das wirklich gern.
Da ich ja auch im Norden aufgewachsen bin, weiß ich, es gibt eine ganz spezielle Art von Nieselregen, die es nur hier im Norden gibt.
Die ist so gut für die Haut. Ich glaube, das ist wirklich was, was einen jung und schön hält.
Und bevor wir bei der Stadt deiner Liebe bleiben und zu den Krimis, die ja auch damit zu tun haben, ganz kurz mal zu den ersten Büchern, die du geschrieben hast. Denn da ging es ja um Sex. Der Trick ist zu atmen. Erste Liebe, erster Sex und wie du beides überlebst. Oder er kommt, sie kommt. Oder Gangster of Love. Da ging es um falsche Männer. Wenn du jetzt so guckst, sind das Werke, an die du dich nicht so gerne erinnerst. Wollen wir gleich weiterreden?
Nein, das ist, ich stehe dazu. Also der Trick ist zu atmen, war tatsächlich, es war eine Auftragsarbeit, damals von Kiepmeier und Witsch, in Kooperation mit dem Jetzt-Magazin, für das ich gearbeitet habe. Und das war überhaupt so, es hat mich einfach jemand gefragt, ob ich ein Buch schreiben will. Und ich wäre da nie drauf gekommen vorher und dachte, es war die Zeit, als Journalisten immer dauernd Bücher geschrieben haben. Und ich fand das reizvoll und wollte das gerne ausprobieren und finde das Buch auch immer noch sehr schön. Ich glaube, es ist vergriffen inzwischen. Aber ich habe noch so ein paar Exemplare, die ich dann so meinen Patenkindern, wenn die so 14, 15 werden, schenke. Weil das ist tatsächlich, glaube ich, eine große Hilfe, wenn es darum geht, wie man sich so der Liebe stellt, wenn ihr dann mal an die Tür klopft oder auch dem Sex, ist ja alles nicht so einfach. Und die anderen beiden Bücher, würde ich mal sagen, ey, ich war nicht mehr ganz jung und brauchte das Geld. Also man muss ja von irgendwas leben und so, why not?
Dann machen wir jetzt großen Sprung ins Jahr 2008 zu Chastity Riley und Revolver Herz. Damals stand noch ganz groß auf dem Cover Hamburg Krimi. Also da war es noch wichtig, dass es regional war. Weil das spielt ja heute bei den neuen Riley-Krimis gar keine Rolle mehr.
Also mir war das überhaupt nicht wichtig. Das ist halt diese ganze Regional- oder Lokalkrimi-Nummer. Ist ja so ein Marketing-Tool, das irgendwie von deutschen Verlagen erfunden wurde, glaube ich. Also es gibt es ja auch in England oder Frankreich. So gibt's
wie
das
immer alle sagen,
nicht.
Jede Geschichte muss in irgendeiner Stadt spielen oder auf irgendeinem...
Ja, Spiel? Das muss ja, also ich meine, Raymond Chandler hat ja keine LA-Romane geschrieben, nur weil das in Los Angeles spielt. Was für ein Schwachsinn. Das war halt damals so ein Marketing- So eine Marketingentscheidung, glaube ich, die ich dann natürlich, was habe ich denn zu hupen, wenn ich meinen ersten Buchvertrag unterschreibe? Also dann war das auch so und vielleicht war das am Anfang auch richtig, das so zu vermarkten. Nur wenn man natürlich möchte, dass ein Buch deutschlandweit oder gar international verkauft, so wie die Bücher das jetzt tun, dann ist es natürlich auch irgendwann so ein bisschen hinfällig, da Hamburg drauf zu schreiben.
Man könnte jetzt vielleicht drauf schreiben mit echten Hamburg-Typen, weil ich glaube, dass die Menschen, auf die man da trifft, vielleicht zum Teil schon so speziell sind, dass sie nicht überall in Deutschland anzutreffen sind.
Ja, aber das ist ja auch in jedem Buch wieder so, ne? Also das spielt irgendwo, es gibt Schauplätze und die Leute sind dann so, wie die Leute halt sind, die da leben. Und gerade in meinen Büchern gibt es ja auch wirklich viele Menschen, die von ganz woanders herkommen. Also die meisten sind irgendwie in der zweiten Generation Einwanderer oder viele von denen. Und die kann es genauso in Berlin geben oder in Frankfurt. Also ich habe tatsächlich neulich mal in einem Interview mich gefragt worden, ob meine Bücher auch woanders spielen könnten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich braucht es nur einen Hafen. Mhm. Also sie können genauso gut in Glasgow oder Marseille oder Genua oder...
Und zum Glück ist Chastity ein so internationaler Name, dass es jetzt auch überall funktioniert.
Ja, jetzt funktioniert es überall, ne? Geil. Italien ist ein bisschen schwierig mit dem Namen. Aber ja, tatsächlich ist der Hafen, ist, glaube ich, wichtig als, als so Idee für den Ort. Aber in welchem europäischen Land das spielt, ich glaube, Europa ist vielleicht auch noch so eine Verortung dieser Geschichten.
Es gibt ja so einen kleinen Ausflug im ersten Buch nach Amerika.
Da erinnere ich mich kaum noch dran, aber stimmt. Ja,
da lernt man
sie fährt nach Belhaven, North Carolina.
Da, genau, der Name her.
Stimmt.
Und so einen kleinen Ausflug gibt es dann nach Amerika. Das verliert sich dann nachher. Der Name bleibt natürlich Chastity Riley. Wie bist du denn darauf gekommen, dass es eine Halbamerikanerin ist und dass die diesen Namen tragen soll? Weil Chastity, wenn man sich einen amerikanischen Namen überlegt, dann wäre man vielleicht auf Mary gekommen oder auf
Charlotte.
Ja.
Janet. Ja, also ich wollte auf jeden Fall keine Deutsche. Ich wollte jemanden, der ein kompliziertes Verhältnis zu Herkunft und Heimat hat, weil ich das auch habe. Also weil ich bin halt in Hanau geboren, im Spessart aufgewachsen. Meine Mutter ist Hamburgerin. Die hatte, glaube ich, immer das Gefühl des Entwurzeltseins. Und das hatte ich dann auch, weil ich auch so zweisprachig aufgewachsen bin, also hessisch und hochdeutsch sprechend, und war nie so richtig so ganz zugehörig. Und deshalb wollte ich auch eine Hauptfigur, bei der das noch sehr viel klarer ist, dass das auch kompliziert sein kann mit Zuhause und Heimat und Zugehörigkeit. Und dann wollte ich, dass der Vater eigentlich schottischstämmig ist, aber eben Amerikaner ist, weil, also als ich zur Schule gegangen bin, da in Nordbayern an der Grenze zum Hessischen, waren einfach nach dem Krieg die Amerikaner, und die haben Kinder hinterlassen. Und also bei uns in der Schule war in jedem Jahrgang so ein GI-Kind, so ein Soldatenkind oder so ein Offizierskind. Und meistens war der Vater weg, und die Mutter hat es irgendwie alleine durchgebracht. Und die hatten dann halt so echt komische Namen, irgendwie aus den Südstaaten oder so, und sahen auch oft ein bisschen anders aus und sprachen aber hessisch. Und dann habe ich damals eine Freundin, die mit mir zusammen im Büro war. Ich weiß noch genau, die lief mit der Kaffeetasse so durchs Büro, und ich habe gesagt, hier, sag mal, du warst doch mal in den Südstaaten zum Austausch oder so, wie heißen denn die Mädels da? Und dann sagte sie, Chastity. Die Mädchen aus den Südstaaten heißen Chastity. Und das war damals noch für eine Kurzgeschichte. Das war noch gar nicht der Roman in Planung, der erste. Und da habe ich gedacht, ja, super, mache ich. Und gleichzeitig war ich in Glasgow gewesen, kurze Zeit vorher, und hatte da so einen Stürmer von Celtic Glasgow.
Die Fußballer,
da hatte ich so ein Auge drauf geworfen, genau, den fand ich irgendwie, Nikki Riley hieß der. Und dann, jetzt heißt dann, da hieß sie halt Chastity Riley, und dann konnte ich das auch für den Roman nicht mehr ändern. Und ich habe, also beziehungsweise sie schlägt sich mit dem Namen ja ganz schön rum manchmal, aber da kann ich ihr jetzt auch nicht mehr helfen.
Sie schlägt sich nicht nur mit dem Namen rum, sondern natürlich auch mit ihrer ungewöhnlichen Erscheinung. Sie ist keine Staatsanwältin, wie wir sie aus deutschen Fernsehkrimis kennen. Also nichts Kostümchen und schick zurechtgemacht, sondern die hat schon so ihre Dinge, mit denen sie kämpfen muss. Nicht nur die Herkunft, sondern natürlich auch ihr Umfeld ist für sie manchmal schwierig.
Sperrig, ne? Ja, also sie ist sperrig, so ein bisschen eckig. Die ist so groß und athletisch, hat so amerikanisches Big Hair, würde ich sagen. Aber ein relativ altersloses Gesicht, aber ist ein bisschen so hager. Und,
könntest du mit der befreundet sein?
Ja, total. Ich finde die jetzt nicht super, das kann ich auch nicht sagen, aber ich finde die schon interessant, sonst würde ich mich nicht so lange mit ihr beschäftigen, und ich würde definitiv mit ihr regelmäßig Bier trinken gehen, wenn wir uns kennen würden. Ja, die ist halt, ich mag so sperrige Figuren dann schon sehr gerne.
Und was du mit ihr teilst, ist natürlich die Fußballliebe, die ihr, also sie ist Pauli-Fan, geht mit ihrer Freundin auch zu den Spielen. Man merkt diese Liebe, aber auch zum Beispiel in deinem allerersten Krimi hast du was geschrieben über Hanau, weil du natürlich als Hanauerin weißt, wo die Völler kommt aus dieser Stadt.
Natürlich.
Niemand wäre darüber gestolpert, aber du schreibst es in deinem Krimi rein.
Ja, es ist wichtig, dass Rudi Völler. Es gibt in Hanau Stadtbusse, so Ziehharmonika-Busse, da steht dann von vorne bis hinten ganz lang Rudi. Das fand ich immer super. Ich mag sowas. Man muss seine Helden auch ein bisschen feiern. Also eine Stadt wie Hanau hat nicht so viele Helden.
Diese Helden, die machen ja eine Wahnsinnsentwicklung durch die ganzen Bücher durch. Es gibt ihre Freunde, es gibt so eine On-Off-Liebesbeziehung, es gibt Typen, die inzwischen in Anführungszeichen gewöhnlichen Berufen arbeiten, die aber aus der kriminellen Szene kommen. Man ist natürlich auf dem Kiez, man hat immer mit diesen Leuten zu tun, wo Urlauber wissen, wir fahren mit den Bussen mal an der Roten Meile entlang und haben ein bisschen verruchtes Gefühl, dann fahren wir aber wieder nach Hause. Deine Chastity ist immer mittendrin, weil ihre Kumpels da wohnen und agieren. Sie wohnt selber da. Du wohnst selber auf St. Pauli. Ist das was wichtig ist? Also diese Atmosphäre, St. Pauli ist ja immer noch, obwohl es inzwischen auch da ganz viel Gentrifizierung gibt, ganz viel Verdrängung aus Wohnraum. Ist das trotzdem noch eine besondere Atmosphäre?
Ja, einfach weil es der Stadtteil am Hafen ist. Und ein Hafen macht immer was mit den Straßen und den Menschen, die da rumlaufen. Ein Hafen macht, es ist eine große offene Flanke. Da kommt ganz, ganz viel rein, ganz viel Wildes und Buntes und Tolles und auch Gefährliches. Und damit muss man leben. Oder das will man ja auch, wenn man da hinzieht. Also man möchte ja dieses Hafengefühl. Und also für mich ist es einfach ein sehr bunter, lebendiger Stadtteil. Für die Figuren in meinen Romanen ist es in erster Linie so eine Art Stützpunkt, so ein geschützter Raum für bedrohte Arten, was die ja so sind, das würden die selbst vielleicht gar nicht so sehen, das würde ich aber so doch sagen, weil es auch eine sehr dörfliche Struktur hat, dieser Stadtteil. Also man passt so ein bisschen aufeinander auf, man beschützt sich gegenseitig und es gibt dann so Kneipen, da sind dann die Vorhänge zugezogen und es kommt nicht unbedingt jeder rein und da kann man so ein bisschen sich wieder zusammenkleben, wenn der Tag einen so auseinandergerissen hat oder die Nacht davor. Und das ist für meine Charaktere, die da durch diese Geschichten stolpern und manchmal so ein bisschen haltlos und auch hilflos und verloren sind. Die bewegen sich ja alle unter gebrochenen Menschen irgendwie die ganze Zeit und sind es selbst. Für die ist das schon sehr, sehr wichtig, da so einen Stützpunkt zu haben, ja, von dem aus sie, also hinten sicher stehen halt, ne, sagt man im Fußball. So.
Ja.
Aus der sicheren Deckung spielen.
Und 2008 war da noch Thema, dass deine Heldin sozusagen, also die Hauptfigur des Buches, eine Frau ist? Wurde das noch diskutiert im Verlag oder von Lektorenseite, ob du dann vielleicht nicht doch lieber einen der Polizisten zur Hauptfigur machen könntest?
Nee, das habe ich nie gehört. Also es fiel schon auf, glaube ich. Aber es gab ja auch immer schon Frauenfiguren. Also im deutschen Kriminalroman gab es ja Bella Block von Doris Gerke. Im amerikanischen Kriminalroman gab es immer schon V.I. Warschawski und solche. Es gab ja immer schon starke Ermittlerinnen, so als Frauenfiguren. Also nee, das war jetzt nichts, wo der Verlag gesagt hat, das ist jetzt aber merkwürdig, muss das sein. Mit der Staatsanwältin war so ein bisschen am Anfang, muss das eine Staatsanwältin sein? Warum ist das keine Polizistin? Ich finde das halt interessant, weil sie einerseits Herrin des Verfahrens ist und mit sehr viel Macht ausgestattet ist und andererseits aber zum Beispiel keine Waffe tragen darf. Also dürfen Staatsanwälte nur in, die müssen das beantragen und wenn sie dann so in der organisierten Kriminalität oder so zuständig sind, dann dürfen sie das, wenn sie so an Leib und Leben vielleicht in Gefahr sind. Aber das fand ich so, dieses Spannungsfeld fand ich interessant und eben, dass sie auch entscheiden muss, wann wird ermittelt, wann nicht und so. Und das wollte ich so und das habe ich so ein, zweimal, dann glaube ich, musste ich das deutlich machen, aber das wurde dann auch ganz schnell geschluckt, würde ich sagen.
An dieser Stelle wollen wir mal kurz anstoßen.
Ach, bitte, gerne. Ich habe schon einen ganz fusseligen Mund.
Du hast es da auf den Fußboden gestellt. Ja, denn es gibt ja, Cheers. Auf dich, es gibt ja Grund zum Anstoßen.
Es gibt immer Grund zum Anstoßen, Anja.
Es gibt heute noch einen Grund mehr, denn es gibt ja den Krimi-Preis für dich.
Ach, der Preis.
Und es redet kaum noch jemand darüber, dass du diesen Preis bekommst, aber alle reden über das Interview, das du geführt hast, nachdem du den Preis bekommen hast, wo es gar nicht darum geht, dass du dich nicht freust über diese Auszeichnung, sondern dass du dich darüber beklagt hast, dass Männer,
geärgert,
und das zum Ausdruck gebracht hast, also du hast deinen Ärger zum Ausdruck gebracht darüber, wie Männer über diese Auszeichnung geschrieben haben, nämlich zum einen über die männlichen Preisträger, die große Literatur schreiben und über die weiblichen Preisträgerinnen, die Bücher schreiben.
Ja, oder lichte Unterhaltung oder, also ich hatte einfach das Gefühl, oh Mann, muss ich immer geschlechtsspezifische Zuweisungen für meine Arbeit bekommen, weil es ist ja nicht so, dass mir das jetzt einmal passiert und ich denke, ist aber ungerecht, sondern das kennen wir ja alle, dass die Arbeit von Frauen anders bewertet und dadurch auch am Ende vom Tag wahrscheinlich anders bezahlt wird als die Arbeit von Männern. Und wenn über, ich sage jetzt bewusst, Literatur von Frauen geschrieben wird, dann ist es oft, wird es oft mit Attributen versehen, wie sie hat sie einfühlsam geschrieben oder da hat sie die Familienkonstellation gut aufgefächert oder eben es ist gut gemachte Unterhaltung, aber es ist im Zweifel immer Unterhaltung. Und bei Männern habe ich eigentlich das Gefühl, letztlich können sie hinrotzen, was sie wollen. Es ist immer irgendwie politisch radikal, existenziell.
Eine Beobachtung von irgendwie diese Bewertung dann von Männern über Männer oder auch von
nicht
Frauen?
Nicht nur. Also ich habe auch schon von Frauen in Interviews die unmöglichsten Fragen gestellt bekommen, ob Krimis schreiben ein emanzipatorischer Akt wäre, von wegen, das kann ich auch. Also da stehen sich mir natürlich die Nackenhaare hoch. Also ich schreibe ja nicht aus Hobby oder weil ich mich selbst verwirklichen muss. Es ist mein Job, es ist meine Arbeit. Und ich möchte gerne, dass die genauso bewertet wird und auch bezahlt wird wie die Arbeit von Männern. Ich habe da oft Glück, weil ich oft diese Zuweisung bekomme, dass ich schreibe wie ein Mann.
Was ja auch ein Zweifel
ist. Auch von Männern, was natürlich auch ein vergiftetes Kompliment sein kann, ganz genau. Aber ich kann mich nicht beklagen über fehlende Feuilleton-Rezensionen oder sowas. Also wenn diese Keule ausgepackt wird, dann schreibe ich schon ganz klar wie eine Frau offensichtlich. Und man hat halt auch dann irgendwann nach 10 Jahren in dem Job, und ich werde jetzt 47, ich habe die Schnauze einfach echt voll, mir
reicht. Ist das so, dass sich das tatsächlich verändert hat in den vergangenen Jahren? So bist du, was das angeht, ich sage jetzt mal, ungnädiger geworden?
Naja, das Fass ist irgendwann voll. Also ich glaube, ich habe damals, als ich Abitur gemacht habe und dann so ins Studium gegangen bin, dachte ich, weil auch meine Mutter, die eine arbeitende, unabhängige Frau war und ist, immer mir auch, ich hatte das Gefühl, boah, mir steht die Welt offen. Ich habe ein bayerisches Abitur im Sack mit einer gar nicht so schlechten Note. Ich studiere jetzt und ich bin auch nicht blöd und ich kann eine Menge Sachen und jetzt steht mir die Welt offen. So, und dann steigst du irgendwann ins Arbeitsleben ein und dann merkst du, jetzt bin ich hier Dekoration. Aha, ach so, ich bin jetzt Dekoration, okay. Und wenn ich dann das Maul aufreiße in einer Redaktionskonferenz oder so, dann kommt es auch mal vor, dass ich plötzlich so eine Arschkarte habe für 2 Monate. Die wandert aber nur unter den Frauen, stellst du dann fest. Unter den Männern wandert die Arschkarte nicht. Und du sollst natürlich Premium-Arbeit liefern, aber vor allem dekorativ sein. Und das hat angefangen, wann habe ich angefangen, in Redaktion zu arbeiten? Mit Mitte 20. Jetzt bin ich Mitte 40. Da kommt schon was zusammen.
Erlebst du das dann noch, wenn du jetzt auf Lesungen zum Beispiel unterwegs bist, du warst jetzt viel in Schottland zum Beispiel auch, dass dann Leute auch zum Beispiel im Ausland sagen, aber du bist doch Mutter, was machst du mit deinem Kind?
Nee, im Ausland passiert mir das erstaunlicherweise überhaupt nicht. Also in Großbritannien ist es absolut kein Thema. In Italien ist es sehr wohl Thema. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Sozialisation der jeweiligen oder auf die jeweilige Gesellschaft an. In Deutschland, bei jeder Lesung kommt irgendwann die Frage, Sie haben doch ein schulpflichtiges Kind, wo ist denn der jetzt? Wenn ich dann sage, ja, bei meinem Mann, bei seinem Vater. Und dann kommt einerseits, ach, das ist aber toll, dass der Vater das macht, so, ne? Und andererseits kommt ja, und wie finden die beiden das? Und ich denke immer, ey, hätte ich jetzt keine Brüste, sondern Penis, würde mich das niemand fragen. Niemand würde mich fragen, wo mein Kind ist. Und niemand würde sagen, wie toll, dass die Mutter sich ums Kind kümmert. Was ist das auch für eine despektierliche Haltung gegenüber meinem Mann? Also natürlich kümmert er sich um sein Kind. Wir teilen uns das, so wie wir uns alles teilen. Wir teilen unser Leben und wir teilen auch die Verantwortung für unser Kind. Und ich finde das allen gegenüber respektlos. Eigentlich. Und es ist aber erstaunlich, dass es in Deutschland wirklich sehr, sehr viel häufiger kommt, diese Frage, als eben zum Beispiel in Großbritannien, wo das sehr viel, oder in Frankreich, wo das sehr viel normaler ist, dass eine Frau, auch wenn sie Mutter ist, unterwegs sein darf und ein Leben haben darf, ohne dass sie zu dieser klassisch deutschen Rabenmutter wird. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass mein Sohn wahnsinnig drunter leidet, dass er viel Zeit mit seinem Vater verbringt. Oder sagen wir mal, knapp 50%, ja. Und nicht mal, also ich schmeiß schon diese 60-70%. Aber es gibt halt so 30% der Zeit, die ich nicht da bin. Und dann ist es total okay, wenn er die mit seinem Vater verbringt. Ich schätze das.
Fühlst du dich manchmal als Role Model für jüngere Autorinnen?
Ich fühle mich als Role Model für meinen Sohn, ehrlich gesagt. Also ich möchte, ich hatte mal, es ist schon sehr lange her, da war ich Anfang 30, hatte ich eine Liebschaft mit einem sehr jungen Mann. Sehr jung. Und ich war der Mutter altersmäßig fast näher als ihm. Nein, also es war jetzt nichts, es war nichts gesetzlich anrüchiges. Aber so, ich mochte die Mutter wahnsinnig gern. Und irgendwann saßen wir da und haben getrunken in so einer Hotelbar. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich finde deinen Sohn wirklich, wirklich toll. Du hast einen ganz tollen Sohn erzogen. Und dann sagte sie zu mir, das war immer mein Ziel, ihn zu einem guten Mann machen. Weil ich möchte, dass die Generation von Frauen, die mit ihm zu tun hat, mit guten Männern zu tun hat. Und dann, weiß ich noch, habe ich mein Glas gehoben und habe gesagt, es ist dir gelungen, du hast einen ganz tollen Mann aus ihm gemacht. Und daran habe ich, von dem Moment an, wo ich wusste, ich habe einen Sohn im Bauch, habe ich immer an dieses Gespräch gedacht. Und das ist wirklich, ich möchte, dass mein Sohn ein guter Mann wird und dass die Frauen in der Generation, mit denen er zu tun haben wird, Freude an ihm haben. Und
glaubst du, dass diese Entwicklung, also auch was zum Beispiel durch so ein Interview ausgelöst wird, was du der Zeit gegeben hast nach der Krimi-Preis-Bekanntgabe, dass das dazu führt, dass Leute anders darüber diskutieren, dass Journalisten anders schreiben über schreibende Frauen?
Naja, es wird zumindest anders gehört und anders wahrgenommen. Macht natürlich einen Unterschied, ob du irgendwie in einem Indie-Radiosender oder in der Zeit sehr laut Penis sagst. Ich habe eine Freundin, wenn ich die anrufe, sagt die sofort immer Penis, jetzt Penis. Ich sag's auch gerne nochmal, so, weil so schön ist das Wort ja gar nicht. Also ich glaube, das ist einfach natürlich, was dieser Preis jetzt für mich gemacht hat, ist, dass ich in dem Moment oder in diesem einen Moment, in dem ich meine Stimme erheben konnte, gehört worden bin. Und das verändert vielleicht schon was. Das haben dann relativ viele gehört in dem Moment. Und ich hoffe natürlich, dass das in den Köpfen was macht. Sonst würde ich ja nicht schreiben, sonst würde ich ja keine Geschichten erzählen. Also ich erzähle meine Geschichten ja nicht, damit die gegen die Wand klatschen und da irgendwie abtropfen. Ich erzähle die ja, weil ich in die Köpfe der Menschen will. Und genauso möchte ich das mit Interviews oder was ich auch jetzt hier erzähle. Ich möchte, dass das was bewegt in den Köpfen und dass das irgendwie Verspannungen und Verkrustungen löst und dass Dinge sich ändern, weil so super ist es halt alles nicht. Da kann sich schon ein bisschen was ändern, finde ich.
Und wenn man beim Schreiben bleibt, hast du mal gesagt, du möchtest, dass die Leute beim Lesen stolpern. Das gelingt dir, weil du so wahnsinnig schöne Sätze schreibst. Ich kann
so schön sind die doch gar nicht.
Die sind super doch schön. Das ist wirklich so. Hajo Schumacher hat gestern bei seinen Buchtipps ein Buch genannt, wo er auch gesagt hat, er hat den einen oder anderen Satz immer wieder gelesen, weil er so schön ist. Und natürlich weiß ich auch von Autoren, Kolleginnen und Kollegen, die deine Bücher lesen, die sagen, ach, ich wünschte, mir würde das einfallen, Dinge so zu beschreiben. Also wie lange drechselst du an solchen Sätzen für Beschreibungen? Oder fließt es so aus dir raus?
Nee, überhaupt nicht. Also ich kann kurz was erzählen, was mir jetzt beim Thema Schreiben sind. Ich habe heute telefoniert mit Frank Göhre, dem großen, also meinem Godfather of Hamburg Noir eigentlich, weil ich für den nächsten Roman, den ich gerade schreibe, so ein paar Szenen habe. Oder der spielt, ein Teil der Geschichte spielt im St. Pauli der 80er und 90er Jahre. Und da war ich einfach noch nicht hier, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und habe Frank gebeten, ob er da mal draufschauen kann. Und habe ganz großkotzig gesagt, ja, pass auf, ich schicke dir einfach diese 30 Seiten, dann kannst du ja mal drauf gucken und so. Die habe ich jetzt so gerade geschrieben, oder habe ich schon länger geschrieben, aber ich habe nicht mehr drauf geguckt. So, dann habe ich ihm das geschickt und dann habe ich dann gedacht, jetzt liest du dir das nochmal durch, was du da geschrieben hast. Und das ist wirklich schrecklich. Es war mir so, also man kann da nicht eine Mail hinterher schicken und erklären, warum es so schrecklich ist, dann hat man ja komplett verloren. Aber es ist wirklich, in dieser ersten Fassung ist es ganz oft, es ist kitschig, die Bilder stimmen nicht, das Tempo stimmt nicht, der Beat stimmt nicht. So könnte das nie rausgehen. Also das ist so das, was ich dann, oder für mich nie rausgehen, was ich so in einem Rutsch schreibe. Und was dann passiert ist, dass ich eine zweite, eine dritte, eine vierte Fassung mache, bis ich das ins Lektorat gebe nach Berlin. So, und das, da wird, ich gehe da immer wieder rüber,
also
das heißt, und holz da so dran rum.
Stehen ja, du hast eine Idee für eine Geschichte, die passieren soll, genau, mit deinen Figuren. Schreibst du die dann einmal strukturiert durch in der Abfolge, also so ein Plot, wo du weißt, im ersten Kapitel muss das passieren, im zweiten so, bis du durch bist, und dann fängst du an zu schreiben.
Und dann, ja, ich mache erst, das wird so, also ich habe erst so erst die Figuren und so eine ganz grobe Idee, dann recherchiere ich und spreche sehr viel mit der Polizei und währenddessen entwickle ich die Geschichte und dann entsteht parallel in einem Word-Dokument so eine Art Treatment, wo ich aus den Recherchen irgendwie die Geschichte baue und gleichzeitig gibt es ein Skizzenbuch, in dem ich irgendwie Figuren male und Verbindungen aufzeige und dann gibt es aber immer noch so ein großes Zeichenblockblatt, das klebt dann an meinem Bücherregal neben dem Schreibtisch und da ist wirklich die, ja, da ist die Erzählstruktur aufgeschrieben, also da ist die Geschichte in 3 oder 5 Akten, meistens sind es 3, diesmal sind es 5 jetzt beim nächsten, weil es so eine langsame Geschichte ist und ich das Gefühl habe, um das Tempo hochzuhalten, muss ich ein paar mehr Akte machen. Da steht, das steht dann da so handschriftlich und dann fange ich an zu schreiben und dann schreibe ich die erste Fassung anhand von diesem Treatment, dann gucke ich ab und zu nochmal ins Skizzenbuch und vor allem auf diese Aktstruktur, was muss wann passieren. So, und wenn ich diese erste Fassung habe, das ist dann schon der eigentliche Schreibakt. Das ist auch die Prüfung für mich, also da geht es mir nicht gut. Und wenn ich diese erste Fassung habe und dann in die Überarbeitung gehe, in die zweite Fassung, dann wird es schön, weil dann kann ich, ist wie mit der Nagelfeile rangehen und das so, dann fermentiert das so zwischendrin ein bisschen, also den Anfang habe ich ja dann lange nicht gesehen und dann hat sich das schon so gesetzt und manche Dinge schimmeln dann auch, die muss man wegschneiden, also da schneide ich dann ganz viel weg und verdichte und das, diese zweite Fassung geht dann in der Regel ins Lektorat schon, beziehungsweise zu meinem Lektor, der liest es dann und sagt dann ein paar Sachen dazu, dann mache ich eine dritte Fassung und manchmal noch eine vierte und die geht dann wirklich ins Lektorat. So, und während, also zwischen der ersten und der vierten Fassung liegt eine Menge Hammer und Meißel.
Kannst du das zeitlich eingrenzen, von der ersten Idee bis zu dieser vierten Fassung, wie lange das in Wochen, Monaten
dauert? Ja, ziemlich genau, weil ich schreibe ja ein Buch pro Jahr. Mhm. Also meistens habe ich Ende Mai, habe ich so das Buch vom Hof, Ende Mai, Juni, und dann fange ich an, über das nächste nachzudenken. Dann recherchiere ich im Juni, Juli, August, dann sind Sommerferien ja auch irgendwie, da komme ich nicht so viel zum Arbeiten, weil ich dann wirklich Zeit mit meinem Kind verbringe und so. Ab September erscheint dann immer das neue Buch, dann muss ich viel reisen und während der Zeit entwickle ich dann so die Geschichte langsam, weil ich dann nicht so viel schreiben kann oder ich kann auf Reisen nicht so gut schreiben und so ab Mitte, Ende November schreibe ich. Und dann bin ich meistens im Frühjahr in England unterwegs, ab März, kann dann auch nicht so viel schreiben. Also eigentlich, so diese erste Fassung entsteht so zwischen Dezember und Februar. Anfang Dezember, Ende November, Ende Februar. Und dann habe ich noch so 2-3 Monate, wo ich dann die zweite und dritte Fassung mache.
Wenn du sagst, du kannst unterwegs nicht so gut schreiben, das heißt, du musst richtig an deinem festen Platz in deiner Wohnung, in deinem Zimmer und niemand darf dich ansprechen.
Ja.
Was ist, wenn dein Mann nicht anspricht oder dein Sohn zwischendrin was will? Geht nicht.
Also mein Sohn kommt um 3:30 aus der Schule und mein Mann hat die Anweisung, auf gar keinen Fall zu Hause irgendeine Mittagspause machen zu wollen oder sowas. Und wenn doch, muss er mich anrufen, wirklich, muss er anrufen und fragen, ob es okay ist. Und das macht er dann auch. Aber eigentlich kommt er halt abends irgendwie um 6 oder 7 nach Hause. Also ich habe auch diese Zeit dann
während
für
dieser
mich.
Intensiven Schreibphasen, wie dicht dran sind die da, die Figuren? Also wachst du nachts auf, weil du das Gefühl hast, die stehen im Zimmer oder träumst du von denen? Hast du manchmal auf der Straße das Gefühl, du siehst jetzt Klatsche oder?
Nee. Die stehen wie im Theater, so ein Chor hinter mir, wenn ich schreibe, würde ich sagen. Ja, als wäre das so ein Theaterchor. Also ich nehme die immer mit in den Park, wenn ich laufen gehe, weil da gehe ich dann ganz bewusst auch hin, um zu laufen morgens und um nachzudenken, was heute ansteht. Auch in der Dusche sind sie dabei. Aber wenn ich dann den Rechner zuklappe, spätestens abends, so vorm Abendessen, dann sind sie weg.
Und ist es wirklich konzentriertes Gucken auf den Rechner oder hast du Dinge auf deinem Schreibtisch, die du brauchst?
Ob ich gut prokrastinieren kann, meinst du? Ich kann
sehr
gut prokrastinieren.
Ja, also gibt es ja Leute, die brauchen ein bestimmtes Plüschtier oder die müssen irgendwie einen Glücksbademantel anziehen oder sich ihren besonderen Motivationstee kochen, bevor sie anfangen zu schreiben.
Also ich habe meine komischen Stapel so auf dem Schreibtisch und mein Schreibtisch ist sehr klein. Also wir wohnen auf, weiß ich nicht, 63 Quadratmetern und ich habe kein Arbeitszimmer. Ich habe einen wirklich sehr kleinen Schreibtisch im Wohnzimmer am Fenster und wenn der weiße Computer zugeklappt ist, dann ist der Schreibtisch weg, dann verschwindet der quasi. Und da habe ich so 2-3 Stapel rumliegen, die immer so von außen wahnsinnig geordnet aussehen, aber innen drin tobt die Hölle. Ich weiß überhaupt nicht, was da liegt auf diesen Stapeln. Die sind aber wichtig, glaube ich, dass die da liegen. Also ich arbeite da nicht plötzlich am Küchentisch oder so.
Das du kannst aber, bist du so diszipliniert, dass du dann sagen kannst, irgendwie, ich arbeite jetzt, ich setze mich morgens hin und dann habe ich meine Stunden, bis das Kind
genau,
aus der
Genau, ich bin dann überhaupt
dann
nicht bei Twitter oder sowas. Nee, haha, natürlich. Ich bin total schlimm. Also ich habe immer so ein Glas grünen Tee mit Zitrone und Apfelsaft bei mir stehen. Den brauche ich zum Schreiben. Immer so eine Schlürfnummer. Und ich stehe aber permanent auf, einfach weil ich auch nicht gut sitzen kann. Ich bin kein besonders ruhiger Mensch. Ich muss ständig rumlaufen. Ich habe immer Hummeln im Arsch. Und ich laufe schon sehr viel durch die Wohnung, muss die Wäsche aufhängen, Kaffee kochen, mir ein Knäckebrot mit Ziegenfrischkäse und Kaviar oder so einem Scheiß machen. Einfach so komplizierte Sachen, genau. Auf den Balkon gehen, runtergucken, Polizei spielen. Also ich bin ganz schlecht im 8 Stunden sitzen und schreiben.
Kannst du während deines Schreibprozesses Bücher lesen, andere Krimis lesen zum Beispiel?
Ja, ich lese jeden Abend im Bett und ich lese auch Kriminalromane, einfach um so auch mich weiterzubilden und zu gucken, was die Kollegen machen, um so ein bisschen auch so ins Genre zu spüren und zu sehen, was geht und was so interessant ist und so.
Ist dir schon mal passiert, dass du von jemandem, der was geschrieben hat, total begeistert warst und dann total enttäuscht, als du den Menschen dazu kennengelernt hast?
Nein.
Umgekehrt? Enttäuschende Bücher und tolle Menschen dahinter?
Nein.
Nein. Ich weiß,
nein,
du,
ich verbinde das sehr. Ich verbinde wirklich Buch und Autor sehr.
Du hast erzählt, dass du natürlich wahnsinnig recherchierst. Das funktioniert. Da muss man auch in diesem Fall mal die Hamburger Polizei sehr loben, Aha. Die das wirklich sehr möglich machen. Also das liest man immer bei Autoren, die aus dieser Stadt schreiben, dass es hier mit der Polizei ganz, ganz toll ist.
Berlin ist schwieriger, ne?
Dass sie das unterstützen und dass die helfen, wo sie können und dafür sorgen, dass möglichst viel Wahres in diesen Krimis dann später passiert.
Na, dass man zumindest keine Scheiße erzählt.
Genau.
Das ist irgendwie wichtig.
Regt dich das auf, wenn du bei anderen was liest, was nicht richtig ist, was falsch recherchiert ist, wo du es aus all diesen Recherchen, die du über die Jahre betrieben hast, einfach besser weißt?
Ach, ich bin da relativ großzügig, glaube ich. Also was mich manchmal nervt, ist, wenn auch im Tatort oder so, wenn aus dramaturgischen Gründen die Arbeit von Menschen so verhonepiepelt wird. Also wenn zum Beispiel jetzt, was ich echt nicht mag, ist, wenn der eine Bulle unbewaffnet in dieses einsame Haus im Wald geht, weil ich immer denke.
Wo schon jeder weiß, da sitzt er gleich um die Ecke. Und
ja, weil ich meine, die sind doch nicht lebensmüde, die sind doch nicht blöd. Die gehen da nicht allein und unbewaffnet rein. Die gehen da auch nicht zu zweit rein und bewaffnet. Die gehen da mit der fucking Hundertschaft rein. So, oder rufen ins SEK. Und das finde ich dann immer so ein bisschen. Also ich bin jetzt echt kein Fan vom Police Procedural, aber man muss doch Arbeit. Arbeit ist doch was wert.
Wertschätzen.
Und man muss Arbeit wertschätzend beschreiben. Das finde ich wichtig. Ich würde ja auch nicht die Arbeit einer Krankenschwester vollkommen verarschen. So. Ja, also da bin ich manchmal ein bisschen empfindlich. Aber oft muss es halt offenbar der Dramaturgie untergeordnet werden. Und dann ist es halt so.
Da normalerweise in diesem Podcast ja auch immer vorgelesen wird aus einem deiner Bücher, das du jetzt natürlich nicht dabei hast, trinken wir einfach nochmal einen
Schluck. Oh Scheiße, habe ich das jetzt vergessen, ne?
Vielleicht habe ich es auch nicht oft genug gesagt. Stattdessen würde ich sagen, stoßen wir nochmal an und kommen dann zu einer anderen Rubrik, nämlich der Rubrik der Lieblingsbücher.
Ich habe es echt vergessen. Oh nein, das ist wirklich meine Schuld. Du hast es gesagt, jetzt fällt es mir
an dieser Stelle bitte eine Aufforderung an alle selber zu lesen.
Das Ding ist, wir gehen ja gleich noch auf den Geburtstag und ich bin sehr froh, dass ich das Geschenk nicht vergessen habe.
Ich hatte dich gebeten, dir zu überlegen, die drei Bücher, die du jetzt in diesem Moment deines Lebens empfehlen würdest. Was sollte man gelesen haben, jemand anderem schenken? Was sind so deine Top 3 im Moment, in diesem Jahresbeginn 2019?
In diesem Jahresbeginn, was ich
jetzt können neue Bücher sein, es können ganz alte Bücher sein. Es kann auch zum Beispiel dein italienisches Kochbuch sein, das wir jetzt bisher komplett verschwiegen haben, oder dein Kinderbuch, Johnny und die Pommesbande.
Nein, das jetzt auch ich jetzt nie meine. Aber Kochbuch ist tatsächlich ist ein Stichwort, weil ich gerade ein wirklich, wirklich, wirklich schönes Kochbuch lese. Das heißt Ophirs Küche, ist im Surkamp Verlag erschienen. Okay, das ist israelisch-palästinensische Küche und ich bin so ein Riesenfan von Hummus und solchen Sachen. Also wer zu Hause eine Küchenmaschine oder eine Moulinette hat, sollte sich dieses Buch kaufen. Ophirs Küche, es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Kochbuch und das, ich bin immer Verfechterin von Hummus, weil ich habe irgendwann mal, ich glaube im Deutschlandfunk in einer Reportage gehört, über Hummus, wo dann am Ende gesagt wird, das wäre das, was den Nahen Osten befrieden könnte eines Tages, weil das essen sie alle nur in unterschiedlichen Variationen und ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Gericht und da ist ein super Hummus-Rezept drin. Das ist ein tolles Buch. Dann lese ich im Moment ganz viel Joan Didion. Und da möchte ich gar nicht ein Buch rausgreifen. Lest einfach alles von Joan Didion. Es ist so ein bisschen an der Zeit. Und darf ich auch 4 Bücher
sagen? Ja, das auch.
Ich habe nämlich dann noch 2 Männer. Aber ich sollte eigentlich nur Frauen empfehlen. Aber jetzt.
Es ist lustig, Rainer Moritz hat nur Männer und hat sich aber dafür auch sehr geschämt.
Ja, ich schäme mich jetzt auch ein bisschen, aber ich habe halt gerade so viel. Also ich werde jetzt nächsten Monat ganz viel Frauen lesen, weil ich die alle da liegen habe. Aber jetzt habe ich gerade Anfang des Jahres Männer gelesen und es sind aber tolle Männer. Das eine ist von James Sallis. S-A-L-L-I-S, James Sallis. Das Buch heißt Will Not. Und das ist bei Liebeskind erschienen und spielt in einer amerikanischen Kleinstadt, eine Art utopische Kleinstadt, in der nur Freaks leben und alle so sein dürfen, wie sie wollen. Und das ist einfach in einer wahnsinnig schönen, hartgekochten Sprache geschrieben und gleichzeitig so zart und gefühlvoll. Und das Tolle ist daran, was ich an dem Buch so mag, ist, die Hauptfigur ist der örtliche Arzt. Der lebt mit einem Mann zusammen, das ist der örtliche Lehrer. Und schon das wird überhaupt nicht thematisiert. Das finde ich ganz toll. Das ist einfach total, man schnallt irgendwann, ach ja, die sind verheiratet oder leben zusammen. Aber es ist total scheißegal, wer mit wem lebt und wer wen liebt. Und auch die anderen Figuren habe ich manchmal ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, ob es Frauen oder Männer sind. Weil es so egal sind. Das sind alles gebrochene und gleichzeitig sehr, sehr liebevolle, hoffnungsvolle Menschen, die wir da treffen. Das ist ein wirklich tolles Buch, Will Not von James Sallis. Und dann habe ich gerade gelesen Desperation Road von Michael Ferris Smith bei Ars Vivendi erschienen. Oh Gott, das ist so ein, das hat sich mir lange kein Buch mehr so durchs Herz gefräst. Es ist die Geschichte eines von Russell, der 11 Jahre im Knast war und rauskommt, weil er Scheiße gebaut hat. Also er kommt nicht raus, weil er Scheiße gebaut hat, sondern im Knast, weil er Scheiße gebaut hat als junger Mann. Und Mabon und ihre kleine Tochter Anna Lee, die obdachlos sind und beide schon eigentlich auch das kleine Mädchen sehr desillusioniert sind, wobei Russell wiederum, der gerade 11 Jahre im Knast war, ein erstaunlich hoffnungsvoller Mensch ist und deren Wege kreuzen sich und sind natürlich verbunden und es ist ein Buch mit so einer wuchtigen, machtvollen Sprache und der Desperation Road, ich meine, hallo, ganz toll, hat sich, also wirklich, ich habe das zusammengeklappt und war vollkommen auf und ich glaube, ich habe sogar geweint, wenn ich das jetzt so peinlich sagen muss, aber ich habe lange nicht mehr über ein Buch geweint. Aber das hat mich
gar nicht peinlich. Ist doch schön, wenn ja, das jemand schafft.
Also das hat mich echt gerissen. Michael Ferris Smith, Desperation Road. Das wären jetzt mal so die 4 Bücher, inklusive eines Kochbuchs.
Wie immer gibt es in der Bio alle Bücher nochmal aufgelistet, ja, für die, die es jetzt nicht mitschreiben wollten. Und wir haben Deutschen Krimi-Preis schon erwähnt. Du bist außerdem nominiert für den Glauser in diesem Jahr. Der wird vom Syndikat, also von den Krimi-Autoren, von der Krimi-Autoren-Vereinigung, also sozusagen von Kollegen verliehen. In dieser Kategorie ist auch Tereta nominiert, mit dem du befreundet bist.
Ja.
Ist das doch mal was anderes, wenn man dann weiß, irgendwie man tritt gegen einen Freund an?
Nee, man tritt ja nicht an. Ich bin total, es ist auch, unter anderem ist auch Edgar Rey nominiert, mit dem ich auch befreundet bin. Und als ich das gelesen habe, dass wir 3 schon mal unter diesen 5 Nominierten uns das Händchen halten können. Also die anderen beiden kenne ich nicht, aber die sind bestimmt auch nett. Ganz ehrlich, ich will einfach nur diesen Abend überstehen, weil der ist ziemlich schrecklich, weil die machen da so eine Oscar-Verleihung draus. Ich hatte beim letzten Mal so eine Out-of-Body-Experience. Das ist, man ist dann um 10 sowas von durch, bevor dieser Preis dann endlich verkündet wird, auch wenn es einem am Anfang egal ist. Also ich freue mich einfach, mit den beiden Jungs da zu sitzen und wie auch immer wir auf unterschiedlichen Schößen sitzen, glaube ich, wir werden den Abend irgendwie besser überstehen als alleine.
Sind diese Preise und diese Auszeichnungen wichtig für dich, weil du dich dann wertgeschätzter fühlst oder weil du die Möglichkeit hast, dann in Interviews Dinge zu sagen, die dir wichtig sind?
Beides. Also Wertschätzung für die Arbeit ist natürlich immer toll, weil jeder Künstler hat ja eigentlich immer das Gefühl, er blufft die ganze Zeit nur. Und irgendwann kommt dir einer drauf
und sagt, du kannst es.
Du kannst es eigentlich gar nicht, weil du selbst ja auch die ganze Zeit denkst, was kannst du eigentlich? Ich meine, wenn ich Flugzeugingenieurin wäre, dann würde das Flugzeug fliegen, wenn ich gut gearbeitet habe. Und das muss man nicht so, ja, das muss man nicht so beurteilen immer. Aber meine Arbeit ist ja nur Beurteilung und Bewertung unterlegen. Und wenn dann jemand sagt, so Stempel, hast du gut gemacht, dann hilft es natürlich. Und gleichzeitig finde ich es auch immer super, wenn ich die Möglichkeit habe, das Maul aufzureißen. Das finde ich immer wichtig und gut. Ich reiß so gern
das Maul auf. Dass du es jetzt hier gemacht hast, in unserem kleinen Podcast.
Sehr, sehr gern.
Und ich empfehle natürlich die Bücher von Simone Buchholz heute besonders und freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank.
Danke, Anja. Es war so ein schönes Gespräch. Ich würde jetzt auch gern weiter trinken.
Jetzt müssen wir nochmal.
Die Schreibenden von Anja Görz.